Ja, liebe Baptistinnen und Baptisten, liebe Geschwister hier in Hamm, vielen Dank, dass ich hier heute bei euch sprechen darf, die Predigt halten. Und ich habe für diese Predigt einen Text aus dem Jesaja-Buch ausgewählt. Wir haben ihn gerade schon mal in der Lesung gehört. Und dieser Text gehört nicht zum heutigen Sonntag in der Lesereihe, sondern zum Johannistag. Der war am Montag und haben wir gerade schon gehört. Da hattet ihr einen schönen Abend und ein kleines Fest. Ja, ich starte meine Predigt jetzt aber erstmal mit einer Quizfrage, dass der Johannes am 24. Juni gefeiert wird. Johannes der Täufer. Das ist wie alles im Kirchenjahr kein Zufall. Johannes der Täufer verweist in der Bibel auf einen, der nach ihm kommen wird. Und die Quizfrage lautet, was feiern wir exakt 6 Monate nach dem Johannistag?
Heiligabend.
Heiligabend, genau. Den Preis für die richtige Beantwortung dieser Frage hat Frau Westermann mitgebracht. Das habe ich gerade erspäht und zu meiner Freude. Wir befinden uns also sozusagen ab sofort im Advent. Und darum, um Advent, wird es heute gehen. Also wenn ihr oder sie heute hier rausgeht und an Heiligabend für eure Lieben noch keine Geschenke besorgt habt, an mir lag es nicht. Ja? Und ich habe jetzt Frau Westermann erwähnt, weil Frau Westermann hat ein Problem gelöst, das ich hatte. Ich habe mir nämlich überlegt, ich weiß ja, dass es hier hinterher Gemeindekaffee gibt und wenn ich irgendwoher Spekulatius kriege, dann bringe ich die mit. Aber ich habe keine gekriegt.
Gibt es auch keine jetzt?
Gibt im Moment keine zu kaufen, aber Frau Westermann hatte noch eine Packung und hat sie heute mitgebracht. Ich habe sie aus den Händen gerissen. Ich habe gesagt, darf ich einen kleinen Applaus für Frau Westermann? Genau. Vielen Dank. Also die gibt es nachher zum Gemeindekaffee, mache ich schon mal drauf aufmerksam. Einige von Ihnen und euch haben mich hier vor ein paar Wochen ja schon mal im Gottesdienst gesehen. Und ich war da und habe eine Predigt gehört. Es ging darum, wie andere Menschen an christlicher Gemeinschaft beteiligt werden können. Da war die Rede von gläsernen Decken, von Hindernissen, die Menschen davon abhalten, in christliche Gemeinschaft zu kommen. Das freut mich, weil das ist eine der ganz großen Fragen, die mich bewegt. Wie kann es gelingen, dass Menschen Zugang zur Gemeinschaft mit Gott finden? Und wie geht das in menschlicher Gemeinschaft, in christlicher Gemeinschaft? Michael, wir hatten ja gerade hier schon ein kleines Interview. Michael hat mir neulich erzählt, dass ihr da als Gemeinde schon auf dem Weg seid. Dass ihr euch auch schon mal Leute reingeholt habt, die mit euch hier auf die Gemeinde schauen. Und auch das begeistert mich, weil oft ist es ganz anders. Oft ist es so, gerade in Gemeinden, wo der Nachwuchs nicht mehr so sprudelt, da werden große Mauern errichtet. Wo kaum noch jemand nachkommt und die Altersgrenze bei vielen gleichzeitig näher rückt, da entstehen ja auch Ängste. Und das sind Ängste, die sind ganz natürlich. Da ist die Angst, das zu verlieren, was noch da ist. Und das aufrecht zu erhalten, was noch da ist, das kostet dann immer mehr Kraft. Und da kommt dieser Text aus Jesaja 40 wie gerufen. Dieser Text, das versteht man, finde ich, nur, wenn man ihn in der Zürcher Übersetzung liest, die ja sehr treu an dem Originaltext ist. Dieser Text ist ein Hymnus, das ist ein Lied, ein Gedicht. Und in der antiken Welt, da gab es ja keine Konzerte. Gesungen wurde immer aus Anlässen, die letztlich ein Gottesdienst war und ein Fest. Das finde ich wichtig für das Verständnis dieses Textes. Es geht um ein Fest. Und zwar in aussichtsloser Situation. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Mit diesem 40. Kapitel beginnt ein ganz neuer Abschnitt beim Propheten Jesaja. Es ist eine ganz neue Stimme, die hier ansetzt. Der Frondienst ist vollendet, die Schuld ist abgetragen. Ich persönlich glaube, dass der große Wandel der kirchlichen Landschaft, die gerade alle, wirklich alle Kirchen und Freikirchen erfasst hat, genau damit zu tun hat. Die Schuld ist abgetragen, der Frondienst ist vollendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Gesellschaft unseres Landes zutiefst verstrickt. Opfer und Täter mussten nebeneinander leben und es musste ertragen werden, dass dieses Land und mit ihm auch seine Menschen große Schuld auf sich geladen haben. Schuld und auch die Traumata des Krieges mussten kollektiv durchlitten und verarbeitet werden. Und die Kirchen waren voll. Schuld und Vergebung, das waren die großen gesellschaftlichen Themen. Und es hat mich sehr gefreut, dass hier heute die Kollekte fürs Jesus-Center im Schanzenviertel gesammelt wird. Ich habe eine enge Herzensverbindung zum Jesus-Center, habe da zwischenzeitlich gearbeitet, bin da im Verein, bin da wirklich auch gerne. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ort. Und die Gründer, Mütter und Gründerväter des Jesus-Center, das waren ja auch Leute, die vielleicht nicht so ohne weiteres in eine normale Baptistengemeinde oder Kirchengemeinde reingepasst hätten. Die brauchten einen eigenen Ort und der ist da entstanden mit dem Jesus-Center. Das waren zum Teil fromme Hippies oder Menschen, die eben der damaligen Popkultur viel näher standen. Und sie sind bei ihren Einsätzen auf St. Pauli und an anderen Orten rausgegangen und haben wirklich gepredigt, Jesus hat für deine Sünden gelitten und vergibt dir deine Schuld. Und es war ein wirksamer Ruf, den sie da ausgestoßen haben. Menschen kamen und haben sich Jesus anvertraut, haben zum Glauben gefunden. Und das hat den Menschen Kraft gegeben, die damals diese Arbeit gemacht haben. Und es hat funktioniert, weil es das Thema der Gesellschaft war. Ich war im Archiv des Jesus Center, habe da ein bisschen recherchiert, schon vor einer längeren Zeit und war total begeistert, weil die haben alles aufgeschrieben und alles aufgesammelt. Und in den Protokollen und Mitschriften der Predigten, da kann man das nachlesen. Ja, und dann kamen so und so viele und die sind dann doch nicht wiedergekommen, aber die sind geblieben und sie gehören jetzt zu uns. Und ja, und die haben ihre Schwierigkeiten und es kommt immer wieder mit den Drogen, aber sie glauben an Jesus. Und das hat sie zusammengeschweißt. Dieser Satz, Jesus ist auch für dich gestorben, hat für dich gelitten, den würde heute niemand mehr mitnehmen, niemand mehr abholen oder nur sehr wenige, weil es nicht mehr das gesellschaftliche Thema ist. Aber neue Themen sind da. Gerade die jungen Menschen spüren zutiefst, dass es Sünde ist, dass es schwere Schuld ist, die wir auf uns laden, wie mit Gottes guter Erde umgegangen wird, wie mit Gottes Menschen umgegangen wird. Nur haben sie vielleicht andere Worte dafür. Sie sprechen vielleicht nicht mehr von Sünde und Schuld, weil sie diese Sprache nicht erlernt haben. Viele Menschen haben ja gar keine kirchliche Sozialisation mehr. Und gerade aber die Jungen sind es, die sich fragen, wie können wir damit leben? Wie geht Zukunft? Es sind riesige, fast unlösbare Aufgaben. Und die Frage ist ja, wenn wir danach fragen, wie kann das gehen? Wie können Menschen in Gemeinschaft mit Gott kommen und wie können sie Gemeinschaft erleben, die trägt? Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Jesaja beginnt, tröstet mein Volk. Wer soll getröstet werden? Bei Jesaja ist das klar. die Israeliten, die das Trauma der Verschleppung nach Babylon noch in den Knochen hatten, die sind gemeint, die werden angesprochen. Es geht um Schuld. Tröstet mein Volk, aber es geht um Schuld. Die Verschleppung ins Exil nach Babylon wurde als Strafe angesehen. In diese Zeit hinein spricht dieser Text. Strafe dafür, dass Israel Gottes Gebote verletzt hatte. Und wenn man da mal reinguckt in die Propheten, ja, es geht immer um die gleichen Themen. Es geht immer darum, Macht wird missbraucht, Menschen werden ausgebeutet, Witwen, Waisen werden immer herangezogen, die kommen nicht zu ihrem Recht, Arme werden ausgegrenzt. Das sind die wichtigsten Gebote Gottes, die verletzt wurden. Und deswegen, so hat man es gedeutet, diese Strafe, Israel muss ins Exil. Aus heutiger Sicht, theologisch würde ich sagen, mit Volk sind alle gemeint. Alle Menschen, die eine Sehnsucht nach Gott in ihrem Herzen hören und seien sie auch noch so leise, sie sind Gottes Volk. Und vielleicht mag jetzt mal jede und jeder kurz überlegen, wer sind diese alle? Wer sind sie für mich? Ich hatte bei meinem Besuch hier vor kurzem ein bisschen darauf spekuliert, dass ich hier unerkannt in den Gottesdienst reinschnuppern kann. Natürlich weit gefehlt. Ich wurde direkt nach dem Gottesdienst in den Blick genommen und zum Kaffee eingeladen. Und dann hat sich ein richtig gutes Gespräch entwickelt. Wir hatten gar nicht so furchtbar viel Zeit, aber ich habe dabei erfahren, dass ihr unter anderem viel versucht habt, damit auch mal die Eltern der Kinder aus eurem Kindergarten hier nebenan in den Gottesdienst kommen. Und dann habe ich eine fiese Frage gestellt, nämlich, warum sollten die kommen? Warum sollten die kommen? Die Antwort war dann sinngemäß so, nun ja, die bringen ihre Kinder zu uns in die Kita, wir erzählen denen doch da auch was von Gott und dann müssen die doch auch mal kommen. Und dass die Eltern im Grunde heute nicht mehr viel bis gar nichts mehr über Glaubensthemen wissen und dass sie eigentlich nur dann kommen, wenn es viel Angebot für die Kinder gibt. Und dann habe ich die Frage nochmal gestellt, aber etwas anders. Aus Sicht der Eltern. Warum sollten die Eltern kommen? Welches Bedürfnis haben die Eltern, auf das sie hier in diesem Gottesdienst eine Antwort finden? Wir waren uns dann am Ende einig, dass es zumindest mal eine gute Frage ist. Tröstet. Tröstet mein Volk. Das hebräische Wort für Trost ist ein tolles Wort. Denn es bedeutet so viel wie aufatmen. Und da höre ich tatsächlich einen Auftrag. Was können wir als Christen tun, damit Menschen aufatmen können? Aufatmen. Und das möchte ich jetzt wirklich einmal mit euch hier probieren. Einmal aufatmen. Atmet einmal so tief ein, wie es geht jetzt. Noch tiefer. Und jetzt ausatmen, alles raus. Alles loslassen. Das kann man ganz bewusst einsetzen, gerade im Stress, in stressigen Situationen, und es hilft. Und es passiert uns ganz automatisch als Menschen, dass wir aufatmen. Wir nennen es auch Seufzen. Dieses Aufatmen, das kennt auch die Medizin. Man nennt es Shift, englisches Wort. Wenn Menschen in einer medizinischen Sitzung oder in einer Therapiesitzung ihre Gefühle beschreiben und etwas aussprechen können. Und wenn sie erleben, da versteht mich jemand, der hört mir zu und der will mir jetzt auch nicht gleich einen Vorschlag machen, dann atmen Patienten ganz von alleine auf. Es ist ein Loslassen und ein Seufzen und es heißt deshalb Shift, da verändert sich was, shiftet etwas, weil sich im Körper, richtig körperlich, eine tiefe Veränderung ausdrückt. Die Bibel ist wirklich ein zutiefst faszinierendes Buch, weil sie genau unsere menschlichen Prozesse beschreibt. Und diese tiefe Veränderung, diese Veränderung, die sich geradezu körperlich spüren lässt, die wird in diesem Text abgebildet. Es heißt, horch, ein Rufer. Da geht es also um das Hören. Wir sollen hören. Wem können wir unser Ohr schenken? Bahnt den Weg des Herrn in der Wüste. Macht die Straße gerade für Gott. Wieder ein Auftrag. Hindernisse aus dem Weg räumen für Gott. Hier klingt es ganz leicht. Wir müssen nur hören und Hindernisse abbauen. Ja, Leute, wenn wir wüssten, wie das geht, Gott einen Weg bahnen, dann säßet ihr nicht hier und dann stünde ich nicht hier. Und das wussten die Menschen vor 2600 Jahren auch. Die wussten, dass man Gott nicht mal eben einen Weg bahnen kann. Hügel abtragen, haben wir gerade gehört, Täler füllen. Ja. Unter den damaligen Bedingungen heißt das mit Handarbeit und Ochsenkarren. Ja. Das ist eine riesige, unlösbare Aufgabe. Nochmal genauer hinschauen. Denn da heißt es, in der Steppe macht die Straße gerade für unseren Gott. Wo? In der Wüste, in der Steppe. Nicht im Tempel, der war nämlich zerstört und die waren ja sowieso ein Großteil der Israeliten, die Oberschicht, die was hätten ausrichten können, die waren ja eh woanders. Nicht im Tempel, nicht in sicheren Häusern, draußen. In der Wüste, in der Steppe. Und dann, mitten im Text, schon wieder verändert sich der Ton. Da wird dann nicht noch eine weitere Aufgabe gestellt, sondern das Gegenteil passiert. Aufatmen. Plötzlich handelt Gott. Denn auf einmal heißt es, Zürcher Übersetzung, jedes Tal wird sich heben und senken werden sich alle Berge und Hügel. Und das Unebene wird flach. Und das, was hügelig ist, wird zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Das passiert schon. Da handelt Gott. Und noch einmal ändert sich der Ton. Jetzt richtet sich der Blick auf die Menschen. Im Text heißt es, horch, einer spricht, rufe. Und es ist völlig offen, wer da gemeint ist, wenn ich den Text lese. Vermutlich der Prophet, aber wenn ich den Text lese und in der Antike haben Menschen immer ein bisschen laut gelesen, jemand hat einen Text leise gelesen, ja, also dann spreche ich mich selber an. Horch, einer spricht, rufe. Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alles, was gut daran ist, wie die Blume auf dem Feld, das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht, Wahrlich, das Volk ist Gras, das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt. Ich soll also meinen Blick, meine Aufmerksamkeit auf die Menschen richten. Ich übertrage das jetzt mal mutig auf die Kirchen, also uns und die anderen. Also die Leute, die Gott irgendwie in der Welt entdecken und Zeugen dafür sein wollen. Sie verwelken gerade. Es fühlt sich ja gerade wirklich ein bisschen so an. Zusammengenommen sind in 2023 780.000 Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Sie haben schriftlich mitgeteilt, dass sie jetzt ohne sie klarkommen müssen, die großen Kirchen. So, Fun Fact, das sind 10-mal so viele Leute, die ausgetreten sind, wie aktuell bei uns im Bund überhaupt Mitglied sind. Das nochmal so am Rande. Und hier im Text ist es Gottes Atem, der dafür sorgt, dass dieses Verwelken, das ist auch eine Seite von Gott. Gott zeigt uns, wenn wir in die falsche Richtung laufen, wenn er uns woanders hin will. Aber was will er jetzt von uns? Ich sage wahrscheinlich nicht, dass wir weiter dabei vertrocknen, wenn wir einfach so weitermachen. Gras, Blumen, die verwelken. Wir haben vorhin von den Eltern gesprochen, die Eltern der Kindergartenkinder. Ich habe also durch Gold Ost intensiveren Kontakt gerade wieder mit Eltern und ich nehme wahr, die haben es nicht leicht. Die stehen unter sehr hohem Druck beruflich, die wollen ihren Kindern gerecht werden. Das sind gute Eltern, die wollen das wirklich. Die gehen manchmal ganz schön auf dem Zahnfleisch und vertrocknen. Wo will Gott mit uns hin? Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass jetzt quasi schon Advent ist. Also Advent ist eigentlich immer. Advent heißt wörtlich Ankunft. Und das ist auch nochmal interessant. Weil Ankunft, das ist nicht nur immer, das ist jetzt. Und noch eine Beobachtung an diesem Wort. Advent leitet sich ab von Adventura und es bedeutet Abenteuer. Unser deutsches Wort Abenteuer kommt von dem Wort Adventura, Advent. Ankunft, da passiert was, da kommt jetzt was auf mich zu. Und jetzt stellt euch mal unsere Reise als Christen als ein Abenteuer vor. Nicht als ein gefährliches Abenteuer, sondern als ein Abenteuer, wo es jetzt etwas zu erleben gibt. Rausgehen, auf andere hören. Was brauchen Menschen, was brauchen die Eltern der Kinder im Kindergarten, um sich zu entfalten? Das kennen wir aus Predigten. Ihr müsst mal rausgehen, ihr müsst mal dies und die anderen brauchen was und ihr müsst das liefern. Das klingt unheimlich anstrengend, aber wir könnten ja auch mal alles umfragen. Wir könnten ja mal fragen, was sind denn die Träume dieser Leute? Ja, wir Christen, wir wollen Menschen beglücken mit unserer Botschaft, ja. Aber was ist denn die Sendung der anderen für die Welt? Und wo können wir da vielleicht was gemeinsam tun? Und was für Fähigkeiten und Leidenschaften bringen diese anderen mit? Für mich klingt das nach einer echten Win-Win-Situation, wo alle etwas davon haben. Die Tür macht hoch, das Tor macht weit, bahnt Gott einen Weg, horcht. Und ich kann also ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten oder aus unserer Erfahrung, meine Kollegin sitzt ja hier, es ist wirklich so, dass mit so einer Haltung, wo ich die anderen wahrnehme als jemand, der was mitbringt, dass da was Herrliches passiert. Da, wo sich Menschen verbinden, da wird eine Kraft freigesetzt, die alles übersteigt, was ich machen kann. Es ist nämlich nicht machbar, ich kann es nicht machen. Es ist zu groß, um es zu machen. Wir haben einen türkischen Jungen in unserer Arbeit, der uns wirklich kontinuierlich begleitet, Melih, das heißt übrigens übersetzt König, er ist unser König. Und Melih zur Frage, kann man Gott beschreiben? So ein pseudo-cooler Neunjähriger sagt, geht nicht, zu groß. Ja? Also es ist zu groß, ich kann dieses Geheimnis nicht beschreiben, aber es passiert. Weil aus Menschen, denen ich eben noch zugehört habe, denen ich meine Aufmerksamkeit schenke, die atmen auf und plötzlich werden daraus Menschen, die selbst etwas beizutragen haben und das auch beitragen wollen. Menschen wollen nämlich etwas tun. Das erleben wir bei unserer Arbeit in Wilhelmsburg, in unserem wirklich schwierigen Quartier. Und genau so funktioniert es auch bis heute im Jesus-Center, im Café Augenblicke. Und ich bin ganz sicher, hier passiert es auch schon. Advent. Advent, das hat hier gerade in dieser Gegend, in Hamm und Horn, einen besonderen Klang. Etwas hier, die Siebekingsallee runter und dann rechts abgebogen, da befindet sich das Raue Haus. Da waren im 19. Jahrhundert, fing das an, Kinder untergebracht. Straßenkinder, Bettelkinder, Kinder, die zum Diebstahl angehalten wurden und was sonst noch mit denen passierte. Dort konnten diese Kinder aufatmen. Und sie erlebten plötzlich wieder Feste. Da wurde gefeiert. Sie hatten gemeinsame, schöne Erlebnisse. Und Weihnachten stand vor der Tür. Und ich male das immer mir selber so aus. Die Kinder haben Johann Hinrich Wiechern, den Gründer von Rauen Haus, angebettelt. Herr Wiechern, ist morgen schon Weihnachten? Sie konnten es kaum erwarten. Und das Ende dieser Geschichte ist, dass Wiechern den Adventskranz erfand. Vielleicht ist das ein bisschen legendarisch, aber irgendwie kommt er da ja her. Und so, mit diesem Adventskranz und dem täglichen Anzünden einer Kerze, wurde dieses ungeduldige Warten selbst zum Ereignis und zum täglichen Fest. Und dieses Rausgehen, draußen, das ist manchmal ja vor der eigenen Nase. Sie sind ja schon da, die Kinder und Eltern. Und ihr feiert ja schon mit ihnen zusammen. Und wenn da Menschen sind, die ein Ohr brauchen, einen Ort, unter dem, ein Dach, unter dem sie aufatmen, dann ist es doch ein Segen, dass es dieses Haus gibt, diese Kapelle, diesen Kindergarten, mit, baulich miteinander verbunden, den Gemeinderaum, den Garten, wo eine Schaukel steht und wo so viel geht. Und ihr habt hier schon die nächsten Feste angekündigt. Und das passt so zu meiner Frage, die ich euch sowieso stellen wollte. Und was können wir kaum erwarten? Ja, die Kinder konnten kaum erwarten, wann wird Weihnachten? Was können wir kaum erwarten? Was ist die Botschaft, die wir kaum erwarten können? Vielleicht muss es ja gar nicht sein, dass die anderen hier in unseren 10 Uhr Gottesdienst kommen. Vielleicht ist der auch nur für uns, dass wir hier auftanken können. Und dann gehen wir raus und haben Kraft und machen was Schönes. Ich habe noch unser Gespräch im Ohr und das tauchte heute ja schon wieder auf von der Big Band vom vollen Haus. Und platzt hier alles aus allen Nähten. Die Leute kommen doch zu euch. Und wenn hier Impro-Theater gemacht wird, dann sitzen hier alle und lachen sich kaputt. Ja, das sind doch Gelegenheiten, wo das Warten auf andere zum Ereignis wird. Es ist dann schon. So, Schlussbemerkung. In 6 Monaten ist Weihnachten. Und es ist kein Zufall, dass in 2 der 4 Evangelien Gott als Kind in die Welt kommt. Und auch im Markus-Evangelium, wo das nicht so ist, spielt das eine ganz große Rolle. Wir dürfen es ruhig mal wörtlich nehmen. Gott kommt als Kind zu uns. Ja? Ein Kind hat hier vorhin die Kollekte eingesammelt, da gehen überall die Gesichter auf. Ja? Bei Markus, und gibt auch Parallelen, heißt es, wer in meinem Namen ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, guckt da mal rein, Markus Evangelium, dass die schönste Stelle ist kurz davor, da heißt es nämlich, Jesus nahm das Kind erstmal in den Arm, bevor er das gesagt hat. Das ist das Erste, annehmen. Und dann hat er was Schlaues gesagt. Aber dieser Satz, wer in meinem Namen ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, der enthält ein Geheimnis. Es ist ein Rätsel, das da formuliert ist. Das Wort aufnehmen an dieser Stelle, es lässt sich genau so lesen wie gastfreundlich sein, ein Gast aufnehmen. Es geht um Gastfreundschaft. Wer gastfreundlich ist, nimmt das Reich Gottes gleich mit auf. Ja? Also, ihr ladet das Kind ein und es bringt seine Eltern mit und das Reich Gottes ist da. Jetzt will ich euch damit keine neuen Aufgaben aufbürden. Das will Jesaja ja auch nicht in seinem Text. Ihr seid eine diakonisch orientierte Gemeinde. Ihr nehmt Leute auf. Hier hat lange eine Familie gewohnt. Das geht jetzt langsam zu Ende. Und ich möchte euch Mut machen, genau darauf zu schauen, dass ihr das schon könnt und dass ihr das schon macht. Es passiert schon. Es ist alles da. So, Jesaja kommt auf die Schlusskurve. Sieh, Gott der Herr, er kommt als ein Starker und sein Arm übt die Herrschaft aus für ihn. Wir können es nicht machen, Gott macht selbst. Sieh, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung zieht vor ihm her. Damit sind gemeint, in dem Fall, die Israeliten, die wieder nach Jerusalem ziehen dürfen. In unserem Fall, wir dürfen das heute weiterdenken, es sind alle, die kommen, die sind unser Lohn. Und wie ein Hirt weidet er seine Herde, die Lämmer sammelt er auf seinem Arm und er trägt sie an seiner Brust, die Muttertiere leitet er. Seine Belohnung ist das Volk, die Sehnsüchtigen, sie ziehen vor ihm her. Und das heißt ja auch, er geht ihnen nach. Gott geht den Menschen nach. Brauchen wir uns nicht anstrengen. Mühe müssen wir uns geben, es schön machen, aber wir müssen uns nicht anstrengen, weil wir können es nicht machen. Es gibt diese Machbarkeitsfalle. Ja, wir müssen das nur machen und dann passiert das. Nein. Und dann dieses Bild am Ende des Textes. Er sammelt sie auf seinem Arm, die Lämmer, er trägt sie an seiner Brust, die Muttertiere leitet er. Nochmal genau hinein. Die Muttertiere leitet er und die Lämmer hält er am Arm. Jesus, der das Kind in den Arm nimmt. Gott, der die Lämmer, der Herr, der die Lämmer am Arm hält. Eltern, Kinder und Gott sind das. Sie sind schon unterwegs. Vielleicht haben wir es nur nicht gewusst. Und Gott ist ein Gott des Festes. Und bei Jesaja gibt es in Jesaja 25 die Vision, dass alle Völker ein großes Fest zusammen feiern. Alle Völker heißt es da. So, und Jesus hat gerne gefeiert. Und feiern, das habt ihr heute nur in euren Ankündigungen und im Bericht der letzten Woche sehr deutlich gemacht. Feiern könnt ihr. Das ist Reich Gottes. Ja? Wo Menschen zusammen feiern, da ist die Herrlichkeit des Herrn, von der Jesaja hier in diesem Text spricht, die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Es passiert schon. Ihr dürft aufatmen. Einatmen. Ausatmen. Amen.